Herzlich willkommen bei Corianders Bücherregal. Ich bin Aileen.
Und ich bin Mareike.
Und gemeinsam sprechen wir über Kinder- und Jugendbücher.
Wir besprechen zusammen Kinderbücher und wir sind gerade bei der unendlichen Geschichte von Michael Ende.
Schon länger.
Und bei Kapitel 14 jetzt, richtig?
Kapitel 14, ich habe hier Kakao in meinem Buch. ich blätter kurz mal hin. Ja, hier, Kapitel 14, 14
Goab, die Wüste der Farben.
Genau. Und der Buchstabe, der uns begleitet, ist das N.
Also N, ja.
Kapitel 14 beginnt mit einem N nach dem, ist das erste Wort, nach dem Bastian.
Ja. Ja.
In der rot glimmenden Riesenblüte tief und lange geschlafen hatte und die Augen aufschlug.
Mhm.
Ja, was sieht er jetzt? Was macht er jetzt? Genau, er war vorher im Nachtwald, hat den Nachtwald entstehen lassen. Und der Nachtwald wird eben schon langsam so ein bisschen langweilig.
Ja, der zerfällt doch auch schon so langsam. Ne? Der ist zumindest nicht weitergewachsen. Ist so ein bisschen stagniert, so das Wachstum.
Es stagniert und er denkt jetzt, ja, ich bin jetzt schön, ich bin jetzt stark. Irgendwas fehlt aber noch. Ja, ich wäre ganz gerne so wie Atreo.
Ja.
Abgehärtet, zäh.
Ja, genau, so, zäh und abgeschlagen. Genau. Halt.
Und das ist Wunsch 4. Also ich wiederhole nochmal, Wunsch 1 war Mondenkind sehen, also die kindliche Kaiserin. Wunsch 2 war schön sein.
Ja.
Und mit diesem Wunsch zusammen entstand Perelin der Nachtwald.
Mhm.
Dann war stark sein.
Mhm. War auch ja noch im Nachtwald.
Er war noch im Nachtwald. Du hast ja auch erwähnt beim letzten Mal durch das Essen der Früchte aus dem Nachtwald. Also aus dem Nachtwald heraus kam die Stärke. Und jetzt ist er noch im Nachtwald und denkt sich aber, also irgendwie hier habe ich alles. Ich muss nur einmal kurz greifen und ich habe meine Frucht. Ich muss nichts tun für mein Leben.
Ja.
Ich brauche irgendwie eine Herausforderung. Ich brauche eine Umgebung. Also er denkt da gar nicht so bewusst, ich brauche eine andere Umgebung. Aber er denkt sich irgendwie, ja, wäre cool, so wie Atreo, so ein zähes Leben zu führen. Ich muss dafür jagen gehen zum Beispiel, um mich selbst erhalten zu können.
Auch eine Suche nach Männlichkeit. Oder ich finde auch ein bisschen wie so eine Suche nach Initiation.
Mhm.
Also auch so, es gibt ja auch viele diese Riten, also bei Atreo ist es ja mit dem Jagen, ne?
Mhm.
Also als wünscht er sich auch wie so eine Initiation zu mehr Männlichkeit oder zum Mannwerden.
Genau, und in diesen Reflexionen, die er so hat darüber, wie abgehärtet er sein könnte, denkt er irgendwie an eine Wüste. Er denkt so, wie durch eine Wüste zu laufen, das ist echt cool. Das ist echt anstrengend, aber cool. Und in diesem Moment beginnt der Zerfall.
Ja, richtig. Und alles zerfällt zu Staub, zu Sand. Und er sagt auch noch, das finde ich auch einen wichtigen Satz, er sagt, das wäre etwas, worauf man stolz sein könnte.
Mhm, genau.
Und es geht schon wieder um den Selbstwert. Also das Selbstwertgefühl bei der Figur Bastian, das zieht sich durch von vorn bis hinten. Ne? Also das kommt immer wieder zutage.
Ja. Ja, und der Blick, der sich jetzt auch bietet, ist sehr, sehr erschreckend. Mhm. Und da finde ich auch, da knüpfen wir an den Punkt an vom letzten Kapitel mit der Kontrolle, dass die Wünsche ja gar nicht so bewusst geäußert werden. Sie entstehen aus ihm, sie entstehen aus Bedürfnissen, aber er kann sie nicht komplett kontrollieren. Ja. Denn er ist ja jetzt in der 200 Meter Höhe und der Baum, auf dem er ist, beginnt zu zerfallen. Er merkt so, oh mein Gott, ich falle gleich hier runter. Und da unten werde ich ja zerstört. Also da unten werde ich auch aufkommen auf dem Boden und natürlich mir alles brechen, was ich habe. Und er muss jetzt schnell überlegen, wie rette ich mich aus dieser Situation.
Ja.
Und ich finde es spannend, er ist ja der Herr des Ganzen. Er hat die Welt erschaffen.
Ja.
Aus seinem Wunsch verändert sie sich, aber in gar keiner Sicherheit. Er muss sich sofort erstmal retten. Ja?
Mhm.
Das finde ich irgendwie spannend. Ja? Also auch diese Kontrolle. Er hat da gar keine Kontrolle darüber. Ja?
Nee, er sagt nicht so, jetzt möge hier da die Wüste entstehen, sondern es ist seine Gedanken.
Mhm.
Seine Gedanken sind ja schon da.
Mhm.
Und, aber das entsteht dann so um ihn herum. Das stimmt, ja.
Aber die eigene Schöpfung wird zur Gefahr.
Mhm.
Ja.
Ja, er klettert dann schnell herunter, obwohl er sich bestimmt dann auch einen Fallschirm oder ein weiches Aufkommen, ich denke schon.
Ja, aber das ist die Frage, weil ich habe nicht das Gefühl, dass er sich dann so wie in der Geschichte das so hinwünschen könnte. Er kann eine Welt entstehen lassen, aber er kann jetzt nicht sagen so, hey, ich habe jetzt Flügel oder so. Ja, so, gut, vielleicht, ja. Aber das macht er halt nie.
Aber nee, macht er nicht. Er ist dann trotzdem irgendwie hilflos.
Es sind
dann
eher Eigenschaften, die ihn retten. Also die Eigenschaft, mutig zu sein und stark zu sein, rettet ihn. Er sagt dann auch, ja, andere hätten vielleicht Panik gehabt in dieser Situation, aber er, für ihn ist es kein Problem, sich da so wie Tarzan, wie Herkules, wie James Bond da irgendwie rauszuretten, ja?
Ja, er behält ja auch die Nerven.
Genau.
Er klettert herunter, die Pflanze zerfällt derweil und am Ende rollt er dann halt so das letzte Stück von einem Sandberg runter.
Genau, von einem spitzkehligen Berg, der halt eine Düne wird. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, Bastian ist so der perfekte Held, so wie so ein James Bond, der ohne Emotionen, ich bin cool in dem Moment, ich sehe, aha, Gefahr, ich rette mich, ich springe runter und wie auch immer. Aber er ist nie zufrieden. Mhm. Also er braucht irgendwie noch, ich bin jetzt irgendwie stark, aber ich will irgendwie noch mehr Action haben.
Ja, was fehlt dem Bastian eigentlich in Wahrheit? Das ist doch die Frage.
Das ist die
Frage. Was würdest du sagen?
Ich denke, ihm fehlt, es ist mir jetzt schwierig, das so komplex zu sagen, oder einfach zu sagen, das Ganze kommt aus der Problemhaltung heraus, Mutter-Vater, würde ich sagen, ja, also der Vater keine Zeit oder keine Aufmerksamkeit, Vater in Trauer, die Trauerhaltung, Mutter weg, Einsamkeit. Ihm fehlt die Geborgenheit.
Ich glaube auch,
das ist so die Sicherheit, Geborgenheit, Bindung auch.
Vertrauen.
Genau, ja. Vertrauen in die Umgebung, in die Umwelt, in das Elternhaus. So, ja, auch wenn das vielleicht so typisch Stereotyp ist, die Eltern und Erziehung und wie auch immer alles, aber Bindung, ja.
Ja, aber es ist auch bei ihm so. Ich sehe es genauso.
Ja?
Also ich sehe es auch so. Ich finde, ihm fehlt Vertrauen und Nähe und eigentlich Bindung. Mhm. Ja. Also, ja.
Ich meine, die Frage ist natürlich jetzt auch so weitergedacht, perfektes, wunderbares Elternhaus, viel Geborgenheit, viel Nähe, schafft das automatisch aus dir, oder macht das aus dir einen Menschen, der einfach Freundschaften schließt? Das ist der nächste Punkt. Du hast erst die Eltern, erst die Bindung. Und dann kommt der Punkt, du musst dich selbst behaupten, Kindergarten, Schule und so weiter, musst Freundschaften schließen. Das heißt ja nicht nur, weil deine Bindung zur Mutter perfekt ist, dass du deswegen dir einen super coolen Freund holen kannst. Ja. Also ab einem gewissen Punkt werden ja Freundschaften auch super wichtig, ja? Und die Eltern gar nicht mehr so wichtig. Und das fehlt ihm ja auch. Ihm fehlen ja auch Freunde, die er hat. So.
Ja.
Und die Frage ist, bedingt es sich jetzt einander? Weil ich glaube nicht, dass das so direkt total den krassen Zusammenhang irgendwie hat,
doch,
oder? Schon, meinst du?
Doch. Ja? Also es ist auf jeden Fall eine sichere Basis.
Ja.
Das heißt nicht, es ist keine Garantie
dafür. Ich meine, in die Garantie
fehlt. Nee, eine Garantie ist es nicht. Es ist keine Garantie, dass man was draus macht oder dass man das weiterführen kann, dass man dass man auch Identifikation findet, die einen selbst betrifft. Also dass man so die eigene Verbindung mit der Welt herstellt. Aber wenn du diese Basis nicht hast, ist es wesentlich schwerer. Wenn du keine vertrauensvolle Beziehung hast zu deinen Eltern, dann hast du eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, das zu wiederholen, zu wiederholen, zu wiederholen. Und natürlich kannst du dran arbeiten, aber dazu brauchst du Intelligenz. Also Intelligenz ist ein großer Faktor. Du musst dich ja damit auseinandersetzen, reflektieren. Vielleicht auch eine Therapie machen, Hilfe. Andere Ressourcen, andere Schutzfaktoren, dass irgendwie die Umgebung irgendwo stabilisiert, dass du einen guten Lehrer hast, eine gute Lehrerin oder irgendeine Bezugsperson, die dir hilft, weil ansonsten, das ist schon eine große Aufgabe. Also so dieses Sicherheitsgefühl nicht zu haben, kein Vertrauen zu erleben und das dann als selbstbestimmter Mensch zu finden, ist hart.
Ja, das kann ich auch wahrscheinlich nicht nachvollziehen, weil ich das eben nicht erlebt habe, weil ich habe da diese sichere Bindung, ja. Deswegen kann ich das nicht. Aber ich kenne durchaus den Struggle mit Freundschaften. Also auch mit falschen Freunden oder auch mit Freundschaften, die schwierig sind und so weiter, trotz der Bindung halt. Obwohl ich sagen muss, dass ich jetzt voll in mir angekommen bin. Ich meine, ich habe meine Freundschaften, die für mich wichtig sind. Ich kann auch unterscheiden zwischen einer positiven Freundschaft, die mir was gibt, oder einer Freundschaft, die vielleicht nicht unbedingt immer positiv verläuft. Aber ja, wahrscheinlich ist es der Punkt dann, ja. Aber es gab bestimmt auch Punkte in meinem Leben, wo ich eine Freundschaft eingegangen bin, die erstmal schlecht für mich war. weil er mich ausgenutzt hat.
Ja.
Aber ich habe es ja überwunden, letzten Endes.
Und ich denke auch, dass das fällt schon leichter. Also, wie gesagt, eine Garantie gibt es nicht.
Mhm.
Ja, aber eine gute Basis zu haben, ist auf jeden Fall eine gute Basis.
Ja, das ist ja die Basis. Ja, vor allem, du hast halt doch wieder...
Ja. Und die hat halt Bastian nicht.
Genau.
Das muss man ihm auch immer schon sagen. Der ist eigentlich noch sehr jung. Der hat diese Basis nicht. Und irgendwie weiß er vielleicht selber noch gar nicht, wonach er sucht oder wonach er suchen möchte.
Ja.
Jetzt kommt aber ja erstmal der Moment, dass er dasteht und sich diese Wüste anschaut.
Ja, und da, oh, schön.
Das ist so eine coole Wüste.
Ein unerhörtes Schauspiel. Und ich musste da voll an dich denken, aber auch daran, dass Michael Endes Vater ein Maler war.
Ja.
Denn die Farben, die hier jetzt beschrieben werden, ich habe sie alle extra aufgeschrieben.
Oh, cool.
Also,
erzähl mal.
Es beginnt mit Hellblau. Das ist noch klar. Für jedes Kind nachvollziehbar, was Hellblau ist. Grün, ja. Violett auch.
Mhm.
Jetzt kommt Purpurrot. Für uns ganz klar, was Purpurrot ist.
Mhm.
Da denke ich mal. Ja, oder für die meisten klar. Aber es beginnt schon so.
Ja.
Die Frage, was verstehen wir unter Purpurrot? Und da wird so klar, dass Michael Ende halt den Einfluss von seinem Vater hatte. Der wusste halt, was echte Farben sind und was halt Malereifarben sind. Es geht ja weiter mit Kobaltblau, Safrangelb, Kamessinrot, Indigo, Apfelgrün, Himmelblau, Orange, Pfirsichrosa, Malvenfarben, Türkisblau, Fliederlila, Moosgrün, Rubinrot, Umbrabraun, Indischgelb, Zinnoberrot, Lapislazuli-Blau. Lapislazuli-Blau. Und Gold und Silber kommt noch am Ende. Aber ich fand es halt super spannend, denn ich bin mir super sicher, dass ich als Kind nur die Hälfte von diesen Wörtern verstanden habe.
Wahrscheinlich.
Und ich meine, die meisten Farben sind für mich klar. Ja?
Mhm.
Ganz kurz bei Umbrabraun. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich weiß nicht, was Umbra ist. Ich kann mir vorstellen, okay, irgendein Braunton. Du weißt es?
Nee, ich weiß es tatsächlich auch nicht.
Also das wäre mein Fragezeichen. Indisch, gelb. Gut, ich kenne so die Farben von Indien. So ein krasses Gelb, würde ich einfach mal sagen. Ja, Safrangelb ist eher gesättigt. Indisch vielleicht leuchtender. Aber ganz klar bin ich mir jetzt auch nicht sicher.
Ja.
Und Malvenfarben, da muss ich ganz ehrlich zugeben, ich bin mir gerade nicht sicher, welche Farbe das ist. Aber gut.
Ich würde es googeln, ich habe keine Internet.
Ja, okay.
Nee, aber ich weiß es auch nicht.
Aber das fand ich immer spannend, also wenn sogar wir Erwachsene und da überlegen müssten jetzt, welche Farben sind das?
Ja, vor allem, weil ich auch male.
Töne.
Aber ehrlich gesagt, ich mache das halt mit den Augen. Also ich gehe da...
Malve ist so. So ein Rosaton, so rosa-lila.
Mhm. Ja, rosa-lila.
Also von der Mauve, der wilden Malve, ist eine Pflanze, eine Blume. Da werde ich jetzt bestimmt, würde ich bestimmt gescholten werden von meiner Tante, weil ich das nicht wusste, dass die Malve, oder mein Vater, würde mich auch wahrscheinlich... Mein Bruder, alle würden mich auslachen, aber ja.
Aber ja, das ist ja auch, Farben wurden ja, es ist ja eigentlich auch cool, wie Farben überhaupt zustande kommen oder wie die früher gemacht wurden. Dass ja auch die Künstler selbst sich aus der Natur, ja cool, da sieht man auch die Pigmente.
Ja.
Also dass die Künstler sich selber aus der Natur pflanzen oder ich denke auch also aus verschiedenen
Materialien,
genau.
Und die das wollte ich mal mit dir machen, mal aus Pigmenten selbst
so
Sachen
cool.
sammeln. Habe ich mal Videos angeschaut. So halt mit Kurkuma kann man ja auch ganz gut was
schon
machen.
Schon mega cool.
Aber so.
Ja, und dann mischt man das so an. Also ich
Im
muss sagen...
Im Zusammenhang mit dem Buch machen wir das
dann. Ja, okay.
Mhm. Im Sommer.
Ja, im Sommer. Jetzt, ich will nicht raus.
Ja, nee. Wir sammeln dann Pflanzen ein. Ja.
Und ich dachte dann auch, er beschreibt ja diese Wüste. Und man hat ja den farbigen Sand.
Mhm.
Und es ist, also ich habe da verschiedene Gedanken gehabt. Einmal dachte ich an die Pigmente, also ja auch von Malern, die ja wirklich, und ich glaube, wenn du das wirklich beruflich machst, viele haben einfach die Pigmente, mischen sich das selbst zusammen. Pigmente kannst du kaufen.
Genau,
Das sind wie diese, das ist ja wie Staub, das ist ja so ein ganz feines Material. Und dann muss ich aber auch denken, das ist doch der Traum eines jeden kleinen Kindes. Du bist da so mit diesem bunten Sand, dann hast du deine Förmchen und machst
da
was. Also ich muss an meine Kinder denken, dachte mir, wie die das feiern würden.
Ja, vor allem, der ist ja in verschiedenen so Hügeln aufgeteilt, der ist jetzt nicht vermischt. Es ist kein total buntes Schauspiel, weil das schon die eigenen Hügel. Aber stimmt, und wegen Pigmenten, ich habe mal so ein Video eben dazu angeschaut, über Pigmente und Pigmentmischen. Und das hat mein Sohn auch mit angeschaut. Und da war er auch voll begeistert und wollte auch mit mir gleich anfangen, nämlich Steine klopfen zu gehen, um eben Pigmente zu sammeln oder Farben daraus zu machen. Das habe ich mir auch gedacht, eben so als Projekt für den Sommer mal zusammen mit den Kindern.
Könnte
eine coole Sache.
Ja.
Weil es muss ja auch nichts dabei rauskommen. Ich meine, wenn es dann verschiedene Brauntöne sind, egal, Hat ja? Spaß gemacht. Naturerlebnis.
Ja, es ist schon richtig, ist schon richtig cool. Also das ist was ganz Sinnliches, ja? Also diese Wüste hat was ganz Sinnliches und was Faszinierendes. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass ich mich da hinsetze mit ein paar Förmchen und ein bisschen schütte und schaue, was so passiert. Ne? Also einfach beobachten auch.
Ja. Die Frage ist, ich habe es jetzt auch schon vorgelesen, die Reihenfolge. Ich fände es mal spannend tatsächlich, diese Farben zu versuchen nachzumalen, die Reihenfolge auch zu malen, ob das irgendeinen Sinn ergibt. Oder ob da der Ende einfach alles mal so hingeschmissen hat, wie er wollte. Also ich nehme hier blau, grün, lila, dann kommt wieder nochmal so ein lila
blau,
Ton.
Gelb.
Wieder blau, gelb, rot, blau, grün, wieder blau. Also ja, müsste man jetzt echt mal überlegen,
ob das einen Regenbogen, Sinn ergibt. Regenbogen wird es nicht sein am Ende, das passt nicht. Aber ja, wäre mal interessant.
Ob das eine andere so Folge hat, ob irgendwas sich wiederholt, irgendwelche Muster entstehen, das wäre...
Ja.
Du sagst, ich mache mal so ein Ausrufezeichen daneben... Können wir mal irgendwann so als Projekt mal dann mal... Wir bräuchten nur die entsprechenden Farben halt auch. Ja,
dafür könnte man sich die auch, dass man im Internet sich so Farbpaletten ausdruckt und dann die nebeneinander legt oder so.
Ja, genau.
Das geht bestimmt. Also die Wüste ist zwar sehr schön, aber auch super heiß. Und es ist ja auch so, wenn er den Glanz nicht tragen würde, würde er da verbrennen. Ne? Das kommt ja dann auch raus.
Verschmachten würde er, sagt er selbst. Wenn er keine Zuflucht findet, verschmachtet er.
Und trotzdem brennen seine Augen, also obwohl er den Glanz trägt, seine Augen brennen, er läuft die Dünen hoch und runter. Und dann war das auch so, dass, wie er das beschreibt, dieses dicke Blut in den Adern.
Ja, habe ich auch aufgeschrieben, Also ich habe auch aufgeschrieben, die Kraft nutzt ihm nichts. Also man kann die Kraft, man kann die Wüste nicht mit Kraft bezwingen.
Genau.
Und die Sonne wird als Feuerwirbel dargestellt. Genau. Und genau, das Blut fließt kaum noch und es wird dick in seinen Adern. Aber gleichzeitig ist er ein erfahrener Wüstenwanderer, weil er Schritt für Schritt langsam voreinander setzt. Mit dem eisernen, mit der eisernen Härte. Genau.
Genau, und der eiserne Wille.
Und früher wäre er oft entmutigt gewesen oder wäre er jetzt entmutigt. Und er hätte sich lächerlichen Sorgen hingegeben, wo bekomme ich was zu essen und so weiter. Also lächerlich, voll lächerlich natürlich.
Ja.
Aber jetzt will er den Tod mit Würde ertragen. Also ich habe mir auch gedacht, so sehr heroenhaft, so übertriebenes. Irgendwie so wie so ein Krieger, der in den Krieg zieht, für das Vaterland und ich werde jetzt sterben. Und ich bin aber als Held gestorben und mir denke so, echt?
Okay, ja.
Also ich weiß auch nicht, ich finde es irgendwie so sinnlos, ne?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich kann ein bisschen was damit anfangen, weil ich mir vorstellen könnte, es ist wie so auch wieder ein Aspekt von Männlichkeit. Ich finde, es hat schon viel damit zu tun irgendwie.
Ja.
Also, aber klar, also das ist nicht alles, ja. Also,
wieder die Frage, wenn Bastian ein Mädchen wäre, wäre es auch eine Wüste geworden? Also jetzt voll doof klischeehaft gesagt, ja, aus meinen eigenen Mädchengedanken her, die ich ja auch mal unterdrücken musste so als Kind, hätte ich mich nie so ein Feenland erschaffen mit irgendwelchen Einhörnern? Keine Ahnung. Ist zwar voll Stereotyp, aber hätte ich mir eine Wüste ausgesucht mit einem...
Also es geht ja eigentlich, in der Wüste geht es ja darum, dass er eine Challenge hat, ne?
Ja,
dass er
eine Herausforderung, ja.
Und was wäre für dich ein herausforderndes Land gewesen?
Als Kind?
Ja.
Keine Ahnung.
Und wenn du es dir jetzt so vorstellst, also für wenn du jetzt in der Situation wärst, vielleicht auch mit dem, wie du jetzt bist.
Was wäre für mich eine Herausforderung?
Wir können ja auch kurz Pause machen, oder? Nee, wir lassen einfach laufen, ich schneide es raus.
Ich muss gerade an dieses Bild denken, das ich mal in meiner alten Arbeit hatte, in so einem Buch. Und da sieht man eine Reihe Streichhölzer im Büro, die alle ausgebrannt sind. Also schon verbrannt. Und ein frisches Streichholz kommt in das Büro. Und was genau gesagt wurde, ist was in so einem Cartoon, ja?
Ja.
Weiß ich nicht mehr, aber es wurde halt sehr stark signalisiert. Burnout, klar, ja.
Ah, ja, okay.
Aber als ausgebrannt, also wie schnell man ausgebrannt wird in der Arbeit.
Ja.
Nein, nee, nicht in mein aktuelles Leben, aber irgendwie habe ich mir gedacht, so, was sind heutzutage so Herausforderungen? Aber ich glaube, was für mich eine Challenge wäre, eher, nicht, das war jetzt eher so als Spaß gemeint, Klimawandel, Stichwort.
Okay.
Also extreme Situationen und wie wir sie ja auch im letzten Jahr auch schon erlebt haben, ganz ehrlich, mit dem Hochwasser und so weiter, ist ja auch Urangst. Ich meine, ich habe es nicht selber miterlebt, Gott sei Dank, aber sowas ist eher für mich eine Angst, eine Herausforderung, mit einer Katastrophe zurechtzukommen.
Und wäre das dann eine Mischung oder wäre das, also kann man sich das vorstellen, dass du, das für dich wäre das dann ein Land gewesen mit einer extremen Witterung? Also das ist entweder, es gibt Hochwasser, es gibt Kälte,
oder
es gibt
Wärme. Wirbelsturm.
Okay, oder Stürme.
Ja. Gut, hier ist es ja auch eine extreme Witterung.
Also sozusagen Bastian. Auch ausgeliefert sein, der Natur ausgeliefert sein.
Wäre jetzt so spontan, weil es, finde ich, gar nicht so unrealistisch ist in unserer heutigen Zeit. Wovor ich richtig Angst habe, ist wieder das andere. Aber das, glaube ich, wäre keine Herausforderung, es wäre eher Folter. Mhm. Wäre halt ein enger Raum oder eingesperrt sein, irgendwo, also in der Höhle nicht mehr rauszukommen. Das habe ich tatsächlich, so eine Art Klaustrophobie. Ist es überhaupt Klaustrophobie oder ist es eher, wie nennt man das dann?
Ja, warte, ich muss kurz überlegen.
Also Angst vorm Steckenbleiben irgendwo. Nicht. Also so wirklich die Angst davor, irgendwo eingemauert zu werden oder in einen engen Sarg. Es ist so klassisch horrorfilmmäßig, aber ich habe einmal diese Serie angeschaut, Brunnen. Das ist eine dänisch-schwedische Serie. Und das Ende war für mich so schrecklich. Da ging es genau darum, dass ein unschuldiger Junge, also ich mich jetzt spoiler, ist doof, oder? Egal, aber das war so ein Bild, was da drin vorkam. Und mich verfolgt das. Auch in eine Rutsche zu gehen und da stecken zu bleiben. Und hinter mir kommen schon die Nächsten, die rutschen. Und ich komme aber nicht mehr weiter.
Aber dann wäre ja gehen. Das Wachstum. Also bei, das ist ja interessant, weil bei, ja schon irgendwie, weil... Ja. Bei ihm, also bei Bastian, besteht ja, also es geht ja um eine Herausforderung, aber es geht ja auch darum, dass ein Wachstum stattfinden kann. Der Wachstum bei Bastian ist ja dieses Zähsein, Weiterlaufen, so dieses, ich mache das, ich gehe meinen Weg.
Ja.
Und bei dir wäre es ja, wenn man jetzt sagt, okay, also das gut, das Wachstum bei der Witterung, bei der Extremwitterung wäre ja so ähnlich, also das irgendwie aushalten, das sich eine Sicherheit schaffen oder
sich
so.
Sich irgendwie eine Nothütte bauen und keine Ahnung, ja.
Aber in diesem, wo es eher so um diese engen Räume geht, da wäre das Wachstum ein Inneres. Also es ginge ja wahrscheinlich darum, dass du in dir, also nicht darum,
keine Panik bekommen,
darum nicht mit einem Hammer irgendwo rumzu hauen und sich freizuschlagen, sondern wahrscheinlich eher um einen inneren Wandel. Ne, dass man anders mit der Situation oder dass man ruhig atmet, dass man mit der Situation zurechtkommt, dass man vielleicht auch sich irgendwie befreit. Aber ist ja auch interessant.
Was wäre es für dich?
Also ich habe da jetzt auch erst drüber nachgedacht. Das erste, was mir in den Kopf gekommen ist, ist so wie so Dunkelheit und also wie so ein Gefühl von losgelöst sein, also wie so ein Nichts in Anführungsstrichen, ja. Mhm. Also so wie irgendwo zu sein und du bist orientierungslos, du siehst nichts, du weißt nicht und hast halt vielleicht das Gefühl, auch überhaupt gar nicht mehr angebunden zu sein an irgendwas. Und dann das Wachstum, würde ich so sehen, wäre dann einfach so auch ins Innere zu gehen und zu schauen, wohin gehe ich jetzt? Also sich dann schon auch zu bewegen, also nicht zu erstarren, in Angst, sondern handlungsfähig zu bleiben. Mhm. Also das war so das Erste, an was ich jetzt denken musste. Mhm. Ich glaube, das wäre für mich eine große Herausforderung.
Ja. Aber ich glaube, wir sind als Erwachsene auch da ganz
viel
abstrakter als so ein Kind. Wahrscheinlich als Kind, weil keine Ahnung, was ich da genannt hätte.
Das wäre cool.
Das ist auch eine Frage, weil ich bin jetzt ja sehr angstorientiert gerade an die Sache herangegangen. Und Bastian geht ja gar nicht von Ängsten aus, sondern von Wünschen. Ja, es ist irgendwie spannend, ja, aber... Denkt er gar nicht bewusst selbst an das Wachstum, ja?
Ja.
Aber
obwohl, das will er ja eigentlich. Er will ja zäh sein. Er will abgeschlagen sein.
Genau, ja.
Er wünscht sich ja schon irgendwie eine...
Aber er denkt eher an eine Eigenschaft und daraus resultiert die Umgebung, ja?
Ja.
Wahrscheinlich müssten wir jetzt auch an Eigenschaften denken. Was wollen wir gerne sein? Wollen wir stark sein? Wollen wir aber schön daran, sein? Und daran geknüpft wären die Aufgaben dann, ja?
Aber da muss ich sagen, das wäre bei mir schon zutreffend, weil ich glaube, das, was mir da helfen würde, wäre wirklich wie eine Ausweglosigkeit, also einfach handlungsfähig bleiben.
Mhm.
Also nicht aus diesem Starren so rauskommen. Das ist auch was immer wieder, glaube ich, bei mir Thema ist. Und irgendwie da auch über sich selbst hinauswachsen. Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht können ja unsere Hörer auch überlegen, was sie bewegt.
Ich fände es super spannend, tatsächlich jemanden zu fragen, der 11 ist. Ja, also, ja, stimmt. Oder was hättest du gesagt mit 11? Ja, ich wüsste es nicht. Ich wüsste nicht, was ich gesagt hätte. Weil wahrscheinlich sowas, ganz viele Monster oder so, also wo man, wo man kämpfen muss oder so.
Oder so. Ja, wieder denkt er eben schon an den Tod. Dann, genau, streut er seinen Namen. Er will in die unendliche Geschichte eingehen. Er denkt darüber nach, wenn ich jetzt ein Buch, weil erst denkt er sich, ist doof, wenn ich jetzt hier sterbe, das weiß dann ja niemand. Dann ist er einfach nur verschollen. Es wäre ja doof, nicht in die Geschichte eingegangen zu sein. Ich habe gerade voll Bock auf Chips. Ich sehe da gerade irgendwie, also ich muss auch nichts lassen. Oh Gott. Also, er will in die Geschichte eingehen. Und dann überlegt er sich, aber ich bin ja in dem Buch, das liest vielleicht jemand. Das muss ich irgendwie klar signalisieren, hier bin ich, Bastian Balthasar Buchs. Was ich nicht so ganz kapiert habe, weil ich mir denke so, hey, wenn die dich lesen, dann wissen sie doch eh, wer du bist. Darum musst du jetzt irgendwie deine Initialen noch in den Sand.
Aber mir hat das voll...
Das ist wie auf einer Rettungsinsel so ein bisschen.
Ja, ne? Aber für mich hat das voll Sinn gemacht. Ich habe so das Gefühl gehabt, er will uns ein Zeichen geben. Also uns Lesern, also mir. Also weißt du?
Ja.
Und dann war, ich habe es ja jetzt nur gehört. Ich habe es nicht gesehen, weil ich ja das Hörbuch höre.
Ja, okay.
Und dann hat mich interessiert, ob man da hier auch das dann sieht.
Ja.
Also als Rot auf Blau.
Ja. Ja? Oder auf dunkelgrün, meinst du, ja?
Oder
hier sieht man 3B.
Aber ich glaube, im Text ist es sogar dunkelblau oder blau.
Also bei mir ist es grün, aber es gibt ja verschiedene Fassungen.
Oh, okay.
Es gibt, glaube ich, verschiedene Buchfassungen, die auch unterschiedliche Farben
haben. Aber es ist nur rot auf weiß, es stimmt gar nicht. Es hätte jetzt eigentlich wie so ein kleiner Hügel sein müssen. Weißt du, ein grüner Hügel, wirklich mit den roten Buchstaben. Auf dem Buchstaben.
Blauen Untergrund gestreut.
Und dann wäre das der Bastian gewesen, der da seine Buchstaben reinmalt. Und da dachte ich mir, eigentlich coole Sache.
Kurze Zeit.
Ja.
Andere Frage, rot auf blau. Geht es dir auch so, dass du manche Farbkombinationen nicht so gern magst?
Ja, das, die haben oft so, die flackern so, finde ich, rot
auf blau. Also ich finde rot und blau, finde ich, geht für mich gar nicht.
Das flackert auch, das sieht komisch aus. Ja, und dann dachte ich auch, am Ende kommt jetzt sowas wie, jetzt müsste mir jemand helfen und was sagen und irgendwie sagen, hey, ich helfe dir oder so. Weißt du, was ich meine? Also an uns gerichtet und wir müssten dann was sagen, um wieder seine Rolle sozusagen zu haben in dieser Geschichte.
Genau, er hat ja jetzt praktisch sein Ziel erreicht. Er denkt sich, aha, die Zähigkeit, die Härte, die habe ich jetzt. Checkpoint, ja. Und dann kommt der nächste Wunsch, Wunsch 5. Der richtige Mut und der Wunsch nach Kühnheit. Also Mut und Kühnheit. Und ich denke, also erst hat er jetzt Schönheit. Also nochmal ganz kurz, ja.
Ja.
Kindliche Kaiserin sehen, würde ich so als Wunsch in so Klammern nennen, ja. Das ist der erste, der Urwunsch. Dann Schönheit.
Ja.
Stärke, Zähigkeit, jetzt kommt der Mut dazu, den er eigentlich schon hat, aber er will, glaube ich, mehr diesen Mut wie so ein typischer Ritter, da haben wir ja schon so eine Art Anklang an diese Ritteraventüren, also das Rittergeschichten, ein Monster besiegen.
Ja, er will gegen ein gefährliches Wesen kämpfen, das noch viel gefährlicher ist als alle anderen.
Alles andere, ja.
Und dann vibriert der Wüstenboden.
Genau, also der Wunsch ist praktisch, kam und sofort wurde er Wirklichkeit.
Ja. Und es kommt ein Feuerball auf ihn zu.
Ein Feuerball.
Ein tanzender Dämon aus Feuer.
Ja, geiles Bild, oder?
Ja.
Ja. Obwohl ich es interessant finde, werden wir auch gleich kennenlernen. Super gefährliches Tier, aber eigentlich total lieb und süß.
Ja, der hat mir total leid getan.
Ja, das ist
so ein tragisches
Schicksal. Ja.
Ja. Und dann merkt er aber auch, er hat einen Mut, also er fühlt den Mut dann.
Aber Bastian, ne? Er rennt aber erstmal weg aus Angst. Kurz oder noch die Angst?
Er schämt sich auch kurz.
Er schämt sich auch dann, ja. Mhm. Und dann kommt so der Kraftschub durch Aurin. Er merkt, jetzt hier pulsiere ich voll und ich bin mutig, ich bin stark, ich bin krass. Und er schaut den Dämon ins Gesicht.
Aha.
Und das ist ein flammender Löwe. So ein Löwe, der in Flammen steht.
Cooler Typ auch.
Der aber rot ist am Anfang, weil er auf dem roten Sand steht.
Ja. Und der sieht dann, was der Bastian da auf dem, bei mir blauen Hügel, bei dir grünen Hügel gemalt hat, die 3Bs, und sagt, wer hat das getan? Was heißt das?
Genau.
Und Bastian sagt, das ist Bastian Balthasar Buchs, sein Name. Und also im Hörbuch hieß er Graugramon.
Okay, also ja.
Graugramon.
Ah, Graugramon.
Und der sagt ja auch, wird auch der bunte Tod genannt.
Genau, der bunte Tod.
Geiler Name.
Oder der Herr der Farbenbüste.
Cooler Typ. Also richtig schön.
Ja.
Und der kommt dann auch zum Bastian runter, ändert dabei natürlich seine Farbe, je nachdem, wie der Untergrund ist. Und dann senkt er den Kopf, sagt,
Sie haben zuerst so eine Art Kräftemessen. Sie schauen sich in die Augen. Und dann irgendwann, weil ja Bastian so mutig ist, gibt der Löwe auf und...
Senkt den Blick, genau. Wie bei Hunden, da soll man das, glaube ich, auch so machen
können. Er lässt sich auch vor ihm nieder. Also wie so ein Diener. Und er sagt auch hier, ich bin dein Diener, du bist mein Herr.
Ist auch so ein Thema, das sich da durch das Buch zieht, oder? Diener und Herr, mein Herr, mein Herr. Und immer seine Tierchen, ne? Also, oder was heißt seine Reittiere, auch immer so mega unterwürfig. Ja. Also Artax, Fuchur und jetzt Graugrammon.
Aber ich finde diesen Graugrammon ein super tolles Wesen und auch total spannend, weil er so vielschichtig ist. Mhm. Und er ist eben nicht das gefährliche Monster. Er hat auch so eine Sinnfrage, die er auch dann stellt. Und den Bastian, also was ist der Grund meines Daseins? Finde ich total spannend. Und auch so diese Assoziation, der bunte Tod. Wir denken oft an den Tod, an was Dunkles, Schwarzes. Kommt auch gleich noch. Mhm. Aber auch so, kennst du auch so Lieder oder Geschichten von dem Tod als einsames Wesen, der eigentlich so ein schreckliches Schicksal hat? Denn er die Aufgabe des Todes ist, jemanden mitzunehmen, eine Transformation zu begeben, aber der nie, also überall, wo er hinkommt, bringt er ja Tod, Also löscht Leben aus. Stimmt. Was wäre es, wenn es dem Tod gar keinen Spaß macht? Also ich meine, klar, der echte Tod ist keine Figur, aber es gibt ja so diese Figürlichkeiten und da muss ich irgendwie mal an dieses Sissy-Musical denken. Kennst du das? Von Sissy oder von Sissy gibt es ein Musical und da ist ja auch der Tod als Figur inszeniert und auch ihre Liebe zu dem Tod. Und der Tod, der auch immer wieder mit ihr in Kontakt tritt und immer wieder sagt, du liebst nur mich und so weiter. Und das ist so ein bisschen sehr dramatisch und so. Ich denke halt, das ist auch so, also als ich jugendlich war, habe ich es immer angehört. Es kommt so ein bisschen, das nimmt sehr viele, glaube ich, mit, die so ein bisschen aus einer Goth-Welle auch schwimmen. So, wo ja auch der, so im Gothic-Bereich wird ja auch der Tod doch als, oder Renaissance generell, aber auch der Tod wird ja so ein bisschen als ideal verkörpert.
Ja.
Ganz eigenes Thema, aber ich denke schon, dass irgendwie ein Tod, so eine Darstellung von Tod, was sehr interessant ist und wichtig ist und auch kulturgeschichtliches ist.
Ja, ja.
Ja,
ja, das ist, da hört man viel drüber.
Ja. Jetzt eben bunt.
Ja, es ist bunt, ja.
Und der heißt ja auch so, weil er den Tod bringt, automatisch, denn...
Ja, dort, wo ich lebe, verbrennen alle zu Asche.
Genau.
Sagt er.
Im Umkreis von Tausenden von Kilometern.
Und der Bastian, dem geht es nur deshalb gut, weil er eben den Glanz trägt.
Genau. Also ohne Glanz wäre Bastian auch schon tot.
Und da habe ich auch, da ist eine Frage in mir aufgekommen. Mhm. Was ist Aurin? Ist Aurin die Fantasie? Ist Aurin die Fähigkeit, sich in der Fantasie etwas zu erschaffen? Was glaubst du? Ich weiß es nicht.
Es ist auch irgendwie so ein Rätsel, denn also Aurin ist ja auch die Macht der kindlichen Kaiserin letzten Endes.
Aber sie hat ja auch was mit Fantasie zu tun. Sie hat ja was mit der Freiheit des Geistes zu tun.
Die Urmacht,
oder?
Ja. Ja, ich glaube, man kann es nicht richtig beantworten. Könnte es Michael Ende beantworten? Keine Ahnung.
Ja, vielleicht weiß er selber nicht. Vielleicht war es auch sein Unbewusstes, was da irgendwie... Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, also manchmal habe ich den Eindruck bei dem Buch, das ist... Einfach nur persönlich, ich habe es nicht recherchiert, aber ich hatte manchmal das Gefühl, als hätte er wie so auch das gechannelt, so halb. Ja, also in Anführungsstrichen gechannelt, als wäre einfach, als hätte er durch sein Unbewusstes da was rausgegeben. Also als wären das wie Bilder, die einfach in ihm kommen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es so war.
Ist ja auch so, das haben wir ja auch schon mal besprochen, dass auch das Bild von Artax, der im Sumpf versinkt, aus einem Bild seines Vaters entstanden ist.
Ja.
Habe ich ja schon mal erzählt, dass es ja das Bild gibt, da wo aber der Junge versinkt und nicht das Pferd.
Ja.
Und ich denke vielleicht, dass er auch viel Unbewusstes von seiner Mutter, die ja auch sehr esoterisch war, von seinem Vater als Maler aus intellektuellen Kreisen der damaligen Zeit, auch natürlich Bilder vom Krieg oder von der damaligen Ambiente, halt auch wirklich halt dann in Bilder versetzt. Ja,
ja. Ist ja auch okay. Das ist auch okay. Die Freiheit, ja. Und das finde ich auch spannend. Ne? Was passiert, wenn man einfach die Bilder kommen lässt? Was für Bilder kommen da? Das kann ja jeder machen. Ne? Man kann auch einfach mal eine freie Geschichte schreiben und schauen, was kommt da? Ja, gut.
Ja.
Und jetzt...
Was ich schön finde, dass eben der Graugrammon? Ich habe es anders geschrieben, einfach den Namen. Klar. Für mich immer schwierig, dann die Umsetzung der Aussprache. Der Graugrammon...
Grau. Graubara. Barbara.
Ich habe halt hier dran stehen.
Wir nennen ihn Barbara.
Grauraman, ja? Okay. Gut, ich habe selber so einen komplizierten Namen, der auch nicht so einfach ist, von Text zu Aussprache zu wechseln, aber Graugrammon. Warum, ja. warum Mon? Ich habe dann A am Ende. Ja?
Graue Barbara, ja.
Also,
der graue Mann, Graumann. Hört sich ein bisschen an wie Graumann.
Ja, aber egal, dass er die Wüste in sich trägt, weil eben alles zu Asche wird oder halt zu Sand. Und das finde ich irgendwie ein schönes Bild irgendwie auch. Er trägt die Wüste in sich.
Ja.
Auch wenn es auch also ein bisschen wie die Sonne ist. Die Sonne, wenn man der Sonne zu nahe kommt, verbrennt die dich ja auch. Ja?
Mhm.
Und er ist eben auch wie so ein Sonnenbild. Er ist ja auch flammend und hell und heiß. Und ja. Das... Der auch die Einsamkeit in sich trägt, ja?
Und auch interessant, dass in seinem Namen Grau vorkommt. Also wie, vorhin den Namen gesagt hast, dachte ich, es hört sich an wie Graumann, wie der graue Mann. Aber Grau ist ja jetzt was da nicht beschrieben wird in der Wüste. Also du hast weder Schwarz und Weiß, noch hast du die Mischung der beiden. Ne? Das sind ja auch keine richtigen Farben, in Wahrheit. Irgendwie interessant. Und dann sagt er was, also mich hat dieser Löwe traurig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, wo er dann sagt, du bist der Erste und Einzige, der je mit mir geredet hat.
Ja,
traurig.
Ja.
Ja.
Ja, klar, weil er alles andere verbrennt, ja, er kann gar nicht...
Er kann nicht anders,
Er kann niemanden, nichts Lebendiges sehen. Niemand
kommt in seine Nähe, ja.
Und er meint aber auch dann, ja, wir haben viel zu reden, wir beide, in der nächsten Zeit. Und zwar werden wir, wirst du mir Geheimnisse erzählen? Nee, oder ich werde dir Geheimnisse offenbaren und du kannst vielleicht das Rätsel um mein Dasein lösen. Ja, das finde ich schon mal spannend, dass er schon mal sagt, hey, hier, wir reden viel. Und Bastian bittet ja ihn zuerst darum, hey, du, wie komme ich aus dieser Wüste raus? Und dann sagt eben Graugrammon, das geht nicht. Ja?
Ja.
Ich habe keine Ahnung, geht nicht. Mit mir kommst du hier nie wieder raus. Ja. Aber ja, das werden wir noch später sehen. Aber ist für Bastian ja erstmal auch gar nicht mehr so wesentlich, weil er jetzt auf Graugrammon reiten kann.
Und zwar zu seinem Palast.
Zum Palast, ja.
Der Löwe hat einen Palast.
Ja, ist auch der Herr der Wüste. Ja?
Mhm.
Und ich finde es irgendwie interessant, Bastian sitzt da drauf und schreit wie ein Raubvogel. Und Graugrammon antwortet als brüllender Löwe und dann... haben sie halt irgendwie viel Spaß zusammen, aber...
Ich habe mir das auch, ehrlich gesagt, es war schon fast erotisch, fand ich, wie das beschrieben wurde.
Ich habe eher...
Also erstmal, er reitet auf dem Löwen.
Okay, jetzt habe ich noch ein anderes Bild im Kopf, das ich nicht haben wollte, aber gut.
Sorry, aber er hat halt diesen Farbenwechsel, ja? Und dann, dann wird ja beschrieben, von dem Fell des Löwen geht so ein wilder, erregender Geruch aus.
So ein wilder Geruch, genau, stimmt, ja.
Aber ich glaube sogar, erregend.
Ja, gut,
schau mal nach.
Den Kontext, ja, wahrscheinlich.
Und natürlich, ja, klar, aber trotzdem.
Ja.
Und dann ist er wie in einem Rausch. Und dann schreit er ja auch. Und es ist so richtig, ich habe es richtig wie so ein ekstatischer Moment. Also, oder es ist so berauschend ekstatisch irgendwie, wie die da so durch die Wüste reiten.
Gewaltige Pranken, bla bla bla, Wechsel von Farben, Geschwinder, Flimmern, irisierender Opal, musste Augen schließen, pfiff ihn um die Ohren, zerrte am Mantel, Muskeln, roch das Mähnengestrüpp, erregenden Duft, triumphierender Schrei, Raubvogel brüllen, Wüste erbeben. Beide waren sie eins. Wie groß auch sonst der Unterschied zwischen ihnen sein mochte. Boah, jetzt hast du recht, ja.
Also ein bisschen?
Aber gut, aber ich kann...
Ist das dann schon homoerotisch?
Ja, ich glaube nicht, dass es so gemeint ist.
Ja.
Es ist, glaube ich, jetzt unsere...
Unsere Interpretation.
Ja, oder die jetzt von dir. Ich habe es gar nicht so empfunden beim Lesen.
Okay.
Weil ich mehr einfach daran denken muss, dann das Gefühl, weißt du, wenn du auf dem Pferd sitzt und reitest und dieses, boah, geile Gefühl, reitest du über den Sand zum Beispiel am Meer und das Meer rauscht und irgendwie... Einfach halt eine Wildheit, eine Freiheit, die das mit sich bringt.
Ja.
Gar nicht so sehr jetzt eben, aber vielleicht, gut, manche Gefühle sind eben auch ähnlich wahrscheinlich, ja. Also das, ja. Aber ich hatte eigentlich eher, ich musste mal wieder an eine Szene von Harry Potter denken.
Ach so, an welche?
Da, wo im Film Harry Potter reitet auf dem Seidenschnabel, das ja im Buch gar nicht so positiv beschrieben wird. Aber im Film ist doch auch der Harry Potter voll so, boah, jubelt da und sie fliegen über den See und super kitschig, der Titanic-Moment, wo er die Arme ausstreckt und daran, genau, an Titanic. So, das ist auch diese, auch dann so, wo die da stehen und dann, juhu, und der...
Also es ist immer irgendwie ein mächtiges Gefährt. Also entweder ist es bis dahin das größte Passagierschiff oder es ist ein Hippogreif oder es ist halt ein Löwe.
Ja.
Aber also muss ich jetzt einfach...
Und auch natürlich wieder Diener und Herr.
Ich konnte mir nicht helfen, also ich musste da dran. Ich
meine, man unterwirft ja das Tier, das Pferd, seinem eigenen Willen.
Und es ist aber eigentlich viel mächtiger.
Ne? Genau, ja.
Und das ist ja auch dieses Spiel, also es geht natürlich auch viel da um Macht und Kontrolle, um das sich hingeben und andersherum, aber das trotzdem unter Kontrolle haben. Ah ja, gut. Und ich habe auch geschrieben, dieses Thema Herr und Diener, das kommt da schon oft vor in mir auch, ne? Also, und du hast eben diese Reittiere, Artax, Fuchur, Löwe. Und ich habe mich auch gefragt, kommt noch eins?
Ja.
Ja, kommt noch eins später? Mhm. Okay,
kommt interessant. Kommt nochmal, die auch wieder wichtig wird, irgendwie auf eine Art und Weise. Okay,
da bin ich gespannt.
Ja. Genau, aber der Palast kommt.
Mhm.
Und der Palast ist ein zerklüfteter Berg aus schwarzem Felsengestein.
Mhm.
Also mutet auch ein bisschen eine Ruine an, tatsächlich. Aber Bastian ist sich nicht sicher, eine menschliche Ruine oder eben einfach nur die Felsenstruktur.
Ist auch wie eine Höhle. Also es ist ja eine Höhle.
Sie gelangen auch in eine Höhle, genau.
Genau, eine Höhle, die hell erleuchtet ist, was ja auch artgerecht ist für einen Löwen. Also was hat ein Löwe in einem Palast zu suchen, der für Menschen gemacht ist?
Wo ich mir denke, eigentlich normalerweise schlafen doch Löwen im Freien, oder? Also man ist doch gar nicht keine Höhlentiere, oder?
Jetzt warte mal,
stimmt. Bei König der Löwen wird zwar so dargestellt, aber ob das da irgendwie realistisch ist, also ich habe jetzt in allen Löwen-Dokus, die ich gesehen habe, habe ich noch nie einen Löwen in der Höhle gesehen. Es gibt, glaube ich, Berglöwen vielleicht sowas, oder?
Ja, stimmt. Boah.
Aber so richtig so normale Löwen, da gibt es doch auch keine Höhlen.
Da habe ich gar nicht dran gedacht. Du hast recht. Eigentlich ist das, was man so kennt, das ist meistens auf freier Fläche. Ne?
Ja. Und gut, müssen wir googeln.
Müssen wir mal schauen.
Aber ich glaube, dass die einfach auf freier Fläche liegen. Ja? Und so viele Fressfeinde haben die ja auch nicht.
Also ich meine, die sind ja auch die Könige. Ne? Eben, also sie haben ja eigentlich keine... Außer keine halt vielleicht,
außer halt ledige Tiere, die vielleicht dann mal das Alpha-Männchen halt ausboten wollen, aber ja.
Und dann ist es schon wieder soweit, meine Stunde ist nahe, wir haben nicht viel Zeit zu reden. Und mein Impuls war, der erste Impuls, weil ich das noch nicht wusste, wie es weitergeht, war so, meine Güte, warum müssen die immer sterben? Also müssen die jetzt entweder immer sterben oder müssen kurz vorm Tod sein, sind immer irgendwie gerade so an der Schwelle.
Ja. Genau, sie wird ja auch müde, und sie kommen in diesen Raum, in eine Höhle, wo hunderte von Ampeln leuchten. Wo man dachte, so für mich irgendwie aus Großstadtmäßig, Ampeln? So,
Grün und rot und gelb.
Ich glaube, er meinte eher so Lichteinflüsse, vielleicht so im Felsen Löcher, die dann so leuchten.
Ich habe mir das wie Fackeln vorgestellt.
Ja, keine Ahnung, so richtig ganz verstehen tue ich es nicht, aber... Bastian bekommt auch sein kostbares Gemach. Ja?
Mhm.
Also er bekommt da super geniales Zimmer mit, Zimmerservice, genialem Essen, eine riesen Badewanne, saunaartig auch schon, so mit Harz.
Spa.
Ja, so Spa, genau. Auch mit irgendwie, was ich, Diamanten, keine Ahnung, aber irgendwie alles so schön farbig.
Ja, bestückt und... Und der Löwe bleibt draußen.
Schwimmbecken, genau.
Ne? Der Löwe geht ja auf den Stein.
Mosaik.
Mhm. Ja.
Genau.
Der Löwe bleibt draußen vor dem Gemach auf dem Stein. Und als Erstleser hast du ja den Eindruck, okay, der legt sich da jetzt hin und stirbt. Also das war jetzt meine Assoziation. Mhm. Und Bastian, ja, dann gehe ich mal in das Gemach, geht da rein, ist ein prächtiger Raum. Jetzt gehe ich erstmal schwimmen.
Badewanne und
erstmal Essen trinken.
Mhm.
Dann bin ich schon wieder verwirrt, weil du hast erst diese Nähe zu dem Löwen. Du hast so das Gefühl, die teilen was miteinander. Die sind gerade, sind sie noch eins gewesen. So wird es ja beschrieben, sie sind ja eins. Haben einen Moment miteinander. Man ist gerührt von diesem Löwen. Und plötzlich ist der Löwe scheißegal. Weißt
ja gut, aber der Löwe sagt ja eben auch, bitte, hey... Wenn du was hörst, erschrick nicht, keine Sorge, dir kann nichts geschehen. Und irgendwie kommuniziert ihr ja an Bastian, hey du, hier darfst du schlafen, hier bitte, tschüss, gute Nacht, so ein bisschen. Ja. Ich glaube, für Bastian wirkt es erstmal nur so, als ob der halt müde ist. Mhm. Der legt sich halt zum Schlafen nieder.
Dann habe ich es aber falsch verstanden. Weil ich hatte dieses Gefühl mit, ja, wir haben jetzt keine Zeit. Und er sagt ja auch, der Löwe sagt, wo sie reingehen, das ist mein Palast und mein Grab. Er sagt, das ist mein Grab. Und ich bin schon wieder davon ausgegangen. Das also, relativ am Anfang. Warte mal kurz.
Aber er sagt aber auch, Bastian, bitte geh rein. Hier ist alles für dich bereit. Es wartet schon immer auf dich.
Aber er sagt, es ist mein, ist der Palast und mein Grab. Mein Grab, ja. Du bist mein erster und einziger Gast. Und dann, meine Stunde ist nahe.
Ja, klar, du hast schon recht. Ja. Aber ob man das als Kind so schnell... Das habe ich auf meine Leiste gewesen.
Ist nicht schlimm, meine.
Ich wollte es nicht.
Du wolltest nicht an deinem Bleistift knabbern. Wir können auch eine Pause machen, was essen.
Oh Gott. Ich habe jetzt echt auch so Sinn drauf gebissen, weil ich so rumgefuchtelt habe. Also, ich darf halt irgendwie, ich weiß gar nicht, vielleicht weil ich auch schon wusste, wie es weitergeht. Mhm. Ja, ich glaube, das ist das Problem. Aber ja, es ist schon echt beängstigend, wahrscheinlich jemals zum ersten Mal.
Für mich als Erstlöserin war das so, der Löwe stirbt jetzt. Ja. Und was macht der Bastian? Der isst was, der greift zu, der hat jetzt Hunger, dann geht er baden. Es ist, und ich denke mir nur, ich verstehe die Beziehungen nicht hier.
Ich glaube, dass der Bastian das auch nicht
vielleicht
gecheckt hat.
Vielleicht war es anders auch gemeint.
Nicht. Ja, auf jeden Fall hört er so ein komisches Knirschen, Knacken und Ächzen. Er geht dann raus, sieht das mit dem Löwen und ist total erschrocken und einfach entsetzt. Und will auch wissen, was passiert da und sieht dann aber auch, als er rausgeht, dass der Perelin, der Nachtwald, entsteht. Es ist Nacht geworden und über ihm entsteht dieser extreme Urwald, den er ja auch erschaffen hat.
Ja.
Das heißt, für uns jetzt als Lesende wird, glaube ich, klar, oder? Dass halt nachts der Urwald lebt, tagsüber ist Graukammern. Wach, die Sonne.
Ja.
Und sobald eben der Löwe erwacht, wird ja alles zu Staub. Ja?
Also du hast Sonne und Mond, der Tag und die Nacht,
genau,
die sich abwechseln.
Zyklus, ja?
Und der Löwe kann nie die Nacht erleben.
Genau. Ja? Weil er
ist ja auch so, die Sonne.
Sobald er wach ist, stirbt alles. Ja?
Aber es ist doch auch echt, die Sonne hat doch eigentlich... Die Sonne ist ja genauso Leben, wie das sie tut.
Ich weiß schon, aber er ist ja auch... Nee, aber es ist halt keine vollkommene Analogie, aber es ist zumindest der Kreislauf, dass die beiden abhängig voneinander sind. Es gibt die Wüste, es gibt Perelin am gleichen Boden letzten Endes.
Ja.
Ja, wir sind eine Symbiose letzten... Ja, irgendwie, oder eine komische Symbiose, aber... Ja, auf jeden Fall muss irgendwie der Wachstum auch eingedämmt werden durch die Nacht... durch den Tag, sorry. Indem halt dann wieder die Wüste kommt. Und das ist auch
interessant.
Eigentlich das Geheimnis von Graukommons Dasein, weshalb er auch nachts praktisch stirbt. Weil wenn er wach bleiben würde oder wenn er am Leben bleiben würde, dann könnte der Perelin nicht entstehen.
Genau, dann gibt es den Nachtwald nicht.
Genau, das heißt, er hat jeden Tag wieder im gleichen Kreislauf.
Tag und Nacht. Und dann aber wird Bastian doch unruhig, weil er sieht ja den Löwen und sieht, der ist jetzt zu Stein geworden, der bewegt sich nicht mehr. Und dann ist er traurig und dann denkt er schon, der ist gestorben.
Genau, und er weint dann auch ziemlich und die Tränen fallen auch auf den Löwen, der noch nicht komplett zu Stein geworden ist. Also er versteinert ja. Er stirbt eigentlich nicht, er versteinert nur. Und da musste ich wieder an die Trolle denken, die ja auch bei Tageslicht lustigerweise versteinern.
Stimmt.
Nur, dass eben bei ihm die Versteinerung ja wieder aufhört, denken wir, oder? Was denkst du?
Also ich habe da gedacht, das war es jetzt halt, ne? Das war jetzt seine letzte Stunde, weil ich habe es ja erst so
aber
als
dann
erstes
siehst du ja bei gelesen. Mir, wenn als Leser, und es ist ja eigentlich erst beim Buch zum Lesen, nicht zum Hören, ursprünglich gedacht wahrscheinlich, aber gut, beides, siehst du dann halt gleich auf der nächsten Seite, Kapitel 15, Graugramon, der bunte Tod.
Man weiß, es geht weiter.
Genau.
Und ich habe auch schon den ersten Satz gehört im Hörbuch wieder, dass die dann wieder anfangen zu reden.
Ja.
Und ich fand es auch cool mit diesem Steinlöwen. Und woran ich da denken musste, ist als Kind. Also als Kind waren wir ab und zu essen. Zum Beispiel mit meinen Großeltern. Und vor den Restaurants, damals vor allem, wenn es irgendwie chinesische Restaurants waren, gab es häufig so Steinskulpturen. Auch so Löwen.
Ja, stimmt.
Ja, also diese Steinskulpturen, die kennt man. Und als Kind fand ich die schon super cool. Ich bin immer hin, habe die angefasst, wollte mich draufsetzen. Ja, auch ne? irgendwie das mit dem Reiten. Und dann dachte ich mir auch, irgendwie ist es cool, auch für ein Kind so, als wäre das wie ein echter Löwe, der zu Stein geworden ist. Da musste ich irgendwie dran denken.
Ja.
Fand ich ein schönes Bild. Ja, und dann sind wir schon so weit. Als nächstes kommt nochmal der Graukommon im nächsten Kapitel.
Ja. Was ja auch schon wieder so interessant ist, dass er zwei Kapitel für sich beansprucht. Wir haben ja schon gelernt, dass nicht alle Wesen mehr als ein Kapitel bekommen.
Ihr Kapitel überleben.
Ja, genau. Ja. Also schon ein paar Wesen, aber nicht alle. Ja.
Aber dann freue ich mich auf nächstes Mal. Wir machen ja jetzt 2 Wochen Rhythmus, ne? Ich
glaube, genau,
ja, immer alle 2 Wochen machen wir eine neue Folge, weil wir das so besser hinkriegen.
Genau.
Also bis in 2 Wochen. Und ja,
genau. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch und bin gespannt.